Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Donau 3 FM Radio. Hört ihr uns da draußen? Dreht euch mal um und macht Applaus für Rasmus Schöll. Der sitzt hier neben mir. Dann haben wir noch ganz viele andere Stars und Sternchen, die hier sitzen. Unter anderem die großartige Claudia Herrmann. Einen großen Applaus bitte. Könnt ihr mal bitte applaudieren da draußen? Yay! Bei mir zu Gast ist heute Rasmus Schöll. Ich habe ihn genannt in meiner Anmoderation, habe mir ein ganz tolles Zettelchen geschrieben. Schau mal, Rasmus, und ich habe dich jetzt genannt, der Ulmer Buchpapst. Kannst du damit leben?
Ja, gut, also ich muss ehrlich sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber okay,
du. Ist in Ordnung, oder? Ja, und es geht noch weiter. Der Ulmer Buchpapst segnet jetzt schon seit einigen Jahren die Innenstadt mit wertvollem Papier, großer Kunst und wilden Geschichten in der historischen Buchhandlung Aegis. Die ist ja wirklich historisch, können wir gleich drüber sprechen. Und nicht nur nebenbei, sondern direkt nebenan läuft auch dein gleichnamiges Café, das auch mittlerweile Aegis heißt. Früher Kokoschinski, noch früher
Kaffee im Kornhauskeller.
Ah, richtig. Und Kaffee wichtig war so quasi, so wurde es genannt und so heißt es möglicherweise auch heute noch, wenn man nicht so genau weiß, wo geht's hin, sagt man halt Kaffee wichtig.
Ist das Café neben der
Buchhandlung? Auf jeden Fall, das heißt auch Aegis mittlerweile, damit keine Verwechslungsgefahr irgendwie es da an der Stelle irgendwo gibt. Und lass mich noch kurz zu Ende lesen. Nee, das war's schon. Am Schluss habe ich geschrieben, das Buch ist tot, es lebe das Buch und du erklärst uns warum. Herzlich willkommen, Rasmus Schöll, schön, dass du da bist.
Hey, vielen Dank für die Einladung. Ja, ist das alles Aegis. Und ich glaube, dass das Buch ziemlich sicher überhaupt nicht tot ist, was ja auch, glaube ich, viele junge Leute und so merken. Und dass es so eine Gegenbewegung gibt zu allem, was irgendwie online ist, was bildschirmmäßig funkelt und macht und tut. Und dass Lesen eine sehr gute Idee ist.
Ja, die Leute wollen wieder Dinge in der Hand halten, gell? So die Haptik, so wie mit Schallplatten und Kassetten kommen ja auch wieder. Und die Bücher waren ja auch nie weg. Wie lange hast du jetzt die Buchhandlung Aegis schon? Ich erinnere mich noch, wie du die übernommen hast und innen drin alles abgeklebt, außen alles abgeklebt war und innen drin wurde gesägt und gescheuert und gemalt und wie heißt denn das? Gearbeitet. Wie lange ist das schon her?
8 Jahre tatsächlich.
8 Jahre?
Ja, 8 Jahre.
Nein.
Ja, genau, da war ich ziemlich genau 30.
Okay.
Habe ich die Buchhandlung übernommen und ja, das war tatsächlich so, da war ich auch ziemlich abgeklebt, weil es so 2 Wochen durch war und wie man sich ja vorstellen kann, sehen Banken eine Buchhandlung jetzt nicht als die Zukunftsbranche und ich hatte sehr wenig Geld und dann musste ich da selber durch und das war, ja, 2 Wochen lang komplett durcharbeiten und ich hatte dann, das weiß ich noch, morgens um 11 haben wir aufgemacht und ich bin um 9 Uhr duschen gegangen und musste mein Hemd ganz unten und zugeknöpft lassen, weil ich die ganze Farbe gar nicht weggekriegt habe.
Okay, 8 Jahre her, aber es hat sich gelohnt, du bereust nichts, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also es gibt ja so Sachen, so Lebensentscheidungen, die man nicht bereut. Und es ist auch so ein bisschen klar, also ich meine, das war so ein bisschen krass, ne, wenn man so überlegt, dass dann hatte die Buchhandlung gerade so 2 Jahre offen und dann kam Corona. Und ich sag mal, ich habe schwer Wettersegeln gelernt. Also das war nicht so easy.
Ja. Aber du hast ja auch in der Corona-Zeit mit so kreativen Aktionen gepunktet. Ich erinnere mich, eine Zeit lang hattest du diesen coolen alten Bus, Emma oder so hieß der?
Wanda.
Hattest du vor der Tür stehen, genau. Da war dann quasi der Imbissbus mit Büchern, wo du deine Bücher kaufen konntest und du hattest dieses abgefahrene Teil vorne am Eingang, wo man irgendwie sich direkt scannen konnte und die Tür ging nur so einen Spalt auf.
Ja, Dave.
Da habe ich damals meine Reportage gemacht.
Ja.
Mit Dave.
Dave.
Von 2001, Dave. Ich möchte dir helfen.
Ja, genau.
Ach,
genau.
Okay, ja, das waren auch trotzdem, obwohl sie schwer waren, lustige Zeiten tatsächlich. Zumindest was die Berichterstattung anging. Bei dir war immer was los, sogar wenn alle anderen zu waren. Und dann ging es ja noch weiter. Also ich meine, man muss dazu noch sagen, du hast aus der Aegis Buchhandlung, also es war jetzt nie ein verstaubter alter Buchladen, aber es war schon ein in die Jahre gekommener, traditioneller, älterer Buchladen. Daraus hast du ja was Modernes, ich weiß nicht, ob er das heute noch so sagt, was nur modernes Hippes irgendwie gemacht. Wie sagt man denn dazu? Was ist denn das Neudeutsche? Hey George, was ist das neudeutsche Wort für hip, wenn Sachen hip sind? Geil, also du hast das ist doch nicht so neu. Du hast eine richtig geile Buchhandlung daraus gemacht.
Dankeschön.
Und du hast auch schon mehrere Preise tatsächlich auch dafür gewonnen, weil du verkaufst nicht nur Bücher, sondern du machst auch Veranstaltungen, die du früher in der Buchhandlung drin gemacht hast. Wie das jetzt läuft, machen wir nachher. Wie viele Preise hast du mittlerweile schon gewonnen für die Aegis Buchhandlung?
Also vier Buchhandlungspreise haben wir gewonnen, genau, vier Stück.
Und bundesweit wohlbemerkt, gell? War ein bundesweiter Wettbewerb.
Ja, genau. Und dann sind wir seit letztem Jahr, das ist sozusagen so der Ritterschlag, wenn man so will, des europäischen Buchhandels aufgenommen worden in die 5 Plus. Das ist sozusagen so ein Gremium von den besten deutschsprachigen Buchhandlungen. Und da gibt es immer nur 10 Buchhandlungen und man wird praktisch erwählt.
10 Buchhandlungen europaweit?
Ja, genau. Also Schweiz, also im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich und Deutschland. Und eigentlich sind es so natürlich eher Metropolregionen und es ist so ein bisschen witzig, also ich finde es persönlich so witzig, wenn man dann so liest, Berlin, Wien, Bern, Zürich, Köln, Hamburg, Ulm. Und das ist, genau, also es gibt sozusagen Leute, die reisen nach Ulm, weil es dann so eine 5-Plus-Tour gibt und sind dann immer ganz erstaunt, dass es in Ulm eine 5-Plus-Buchhandlung gibt.
So wie die Oberschwäbische Barockstraße gibt es die 5-Plus-Tour und da ist jetzt Ulm mit drauf.
Genau.
Und da steht dann Aegis drin.
Genau, und das war so für uns der größte Ritterschlag, weil natürlich Preise sind immer so juryabhängig und
ja,
das kann mal so und so laufen und das weiß ja jeder, wie es ist. Aber das ist tatsächlich so eine große Exzellenzgeschichte, wo man ja wirklich, wo sehr fachkundige Leute sich sehr gut anschauen, wer da aufgenommen wird und wer nicht.
Und hat es schon irgendwas gebracht? Sind schon irgendwelche 5-Plus-Gäste bei dir gewesen?
Die ja, ich habe mega viel Geld ausgegeben, weil man, weil man dann auch Teil ist. Also die 5-Plus machen zusammen Bücher und ein Magazin auch. Also wir machen jetzt auch ein Literaturmagazin mit den 5-Plus zusammen. Und das kostet erstmal sehr viel Geld. Genau, also das setzen die sozusagen voraus, dass man natürlich, wenn man so eine Buchhandlung hat, dass man mit Geld kommt. Ja.
Da hilft dir wahrscheinlich, dass du eben nicht nur die Buchhandlung hast, sondern eben quasi auch Gastronom tätig bist, das hilft dir wahrscheinlich wirtschaftlich auch viel, oder?
Ja, also am Anfang nicht, weil...
weil da auch erstmal viel Geld reingesteckt werden musste.
Genau, also man muss dazu sagen, dass ich sozusagen, also ich bereue das nicht, aber ich bin sozusagen ohne Erbe und Vermögen auf diese Welt getaumelt und so als Buchhändler ist es jetzt auch nicht so, dass man so großartiges Vermögen, wenn man da angestellt ist, irgendwie ansammelt. Und deshalb war das so alles bankfinanziert. Also ich muss auch sagen, ich hatte auch Glück, weil das immer in so eine Zeit fiel, wo das irgendwie ging. Ich glaube, vieles wäre heute so auch nicht mehr möglich. Also da war meine Bankberaterin sehr gut mit mir. Aber klar, also wir haben uns erstmal Hals über Kopf verschuldet, auch mit dem Café. Und als wir angefangen haben, dachten wir noch, wir würden unter Corona-Bedingungen anfangen und dann kam der Krieg und dann gingen die ganzen Inflationskosten irre durch die Decke und dann haben wir richtig Geld verbrannt und mussten erstmal gucken, wie wir da irgendwie klarkommen. Also es war jetzt nicht so, dass du sofort so, okay, jetzt machen wir eine Gastronomie und dann läuft es. Und vielleicht erinnern es auch noch viele, dass es dann gerade so kurz nach Corona hat auch keiner mehr in der Gastronomie gearbeitet. Also gab es einfach auch keine Leute, die in der Gastronomie arbeiten wollten.
Das ist ja bis heute noch schwierig, ne?
Ja, wobei mittlerweile, also wir sind tatsächlich sehr glücklich, weil wir uns überhaupt nicht beklagen können darüber, dass
Menschen macht wahrscheinlich auch Spaß, bei euch zu arbeiten. Ist ja auch ein ziemlich buntes Café.
Ja.
Wie war das dann also irgendwann kam das dann, das Café nebenan schließt, suchten nach Pächter. War das eine schnelle Überlegung und hast du lange gebraucht, bis du dann gesagt hast, das mache ich jetzt auch noch? Weil, um es kurz örtlich zu erklären, Ulmer Münster, Hafengasse oder Hafen?
Ja, Hafengasse.
In der Hafengasse, also wenn man vom Bahnhof zum Ulmer Münster läuft, links dran vorbei, kommt dann die Hafengasse und da auf der linken Seite, also sehr zentral, kommt zuerst die Buchhandlung Aegis und direkt daneben ist eben dieses Café, was du quasi dann mit übernommen hast. Also es ist ja quasi so eine Örtlichkeit. Wie war das dann, das zu übernehmen?
Naja, also es war so, dass die Tina Becker, die es davor gemacht hatte, hatte schon jahrelang so überlegt, ob sie einfach aufhört. Und dann kam Corona und dann hat sie das sehr zügig einfach zugemacht und auch zugelassen. Und dann war klar, dass sie rausgeht und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass wir das machen, weil was für eine bescheuerte Idee.
Also ehrlich wie damals mit der Buchhandlung.
So sagen so, ja okay, alles klar, es ist gerade Corona und wir hatten ja auch gleichzeitig noch in Söflingen einen Laden während Corona eröffnet und das war alles so ein bisschen, wo man irgendwie sagen würde, dass es so extrem gegen den Trend war, was wir da gemacht haben. Und aber ich fand, dass man so während Corona gemerkt hat, wie die Entwicklung in den Innenstädten geht und auch, dass es einfach ein Ladensterben gibt und dass die Menschen weniger in die Städte gehen. Und ich dachte, okay, wir müssen irgendwas machen. Und ich hatte ganz arg viele Ideen und wusste, ich kann das nicht in der Buchhandlung machen. Also ich bin einfach hier an der Grenze. Und dann war ich, also traurig ist gelinde gesagt zu wenig gesagt, war ich echt erschüttert. Und ich dachte, oh fuck, wir müssen umziehen. Und dann bin ich so spazieren gegangen. Und dann fiel es mir eines Nachts wie Schuppen vor den Augen, dass ich dachte, warum machen wir das eigentlich nicht? Und dann habe ich ein Konzept geschrieben, was dann sozusagen bei der ProArte, die unsere Vermieter sind, eingereicht wurde. Und natürlich wollten alle, also auch alle möglichen Brauereien und so, in diese Gastronomie rein, weil die einfach einen wunderbaren Innenhofgarten eigentlich noch hat und natürlich irgendwie auch toll gelegen ist. Und dann haben wir einfach die Zusage bekommen und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, dann müssen wir das jetzt machen. Und dann fing das an und mir war halt ziemlich klar, dass man Gründe schaffen muss, warum Menschen in eine Stadt gehen. Also deshalb machen wir auch Konzerte, dass wir Erlebnisse schaffen, dass es darum geht, dass Menschen sich begegnen können und dass niemand muss mehr in eine Buchhandlung heute, um ein Buch zu kaufen. Niemand muss mehr Unterwäsche in einem Unterwäscheladen kaufen oder einen Stift oder so. Das kann alles online passieren. Und was sind denn Gründe, warum ich irgendwo hingehe? Dann ist es doch, dass ich einen Kaffee vielleicht nicht online trinken kann. Also ich kann das ja versuchen, aber so. Und halt Orte zu schaffen, wo Menschen sich begegnen und wo mehr passiert als nur reiner Kommerz. Das war so die Grundidee, was ein eigenes Epizentrum zu entwickeln. Das war die Idee mit Aegis.
Und es funktioniert ja, oder? Wie lange gibt es jetzt das Café Aegis schon?
Also nächstes Jahr 4 Jahre.
Auch schon 4 Jahre?
Ja, ja, genau. Also wir hatten das am Anfang wirklich nicht einfach, also weil dann gleich der Krieg kam und alle Kosten durch die Decke gingen, aber mittlerweile geht's gut. Ja.
Ja, ist ja auch gut frequentiert, da sitzt immer jemand drin.
Ja, zum
und vor
Glück.
Allem ist ja irgendwie, also von jung bis alt, von klug bis dumm, also ja, wenn ich vorbeikomme, ich gehöre zu den Dummen,
ja,
also ich meine, da geht ja wirklich jeder hin, ne? Also hat sich gut etabliert als Treff für irgendwie alle.
Ja, das ist halt wunderschön, wenn man irgendwie so merkt, dass, also man kann sich ja so als Wunsch haben, dass man irgendwie ein Publikum hat, wo jeder kommen kann und dann kann es ja doch passieren, dass es so kippt. Und mittlerweile würde ich echt sagen, dass wirklich, also es kommen 16-Jährige, aber es kommen auch 90-Jährige, es kommen Leute aus allen Schichten und ich glaube so dieses, dass jeder so einfach sein darf, wie er ist und dass auch diese ganzen Kulturgeschichten nicht irgendwie so elitär aufgesetzt sind und dann ist es geschlossen, man kann nur rein, wenn man dann eine Karte hat oder so. Sondern
außer Angela Merkel kommt.
Ja, das stimmt, das war...
Ja gut, das schwamm drüber.
Das war aber vorgegeben vom BKA, da konnten wir gar nichts dafür, ja. Also genau.
Ja, das Tolle ist auch, um nochmal zurückzukommen zum Ambiente da drin, ist auch hinten der große Hof mit den Bäumen hinten und dem Sandkasten, also auch Familien kommen gerne. Wenn wieder mit den Kids sind, dann ist dann Spiel, ist dann Sandkasten, ist auch
ja, das ist halt
einfach
natürlich
cool.
Für Eltern mega, also für uns, also ja. Ich habe ja auch Kinder und so, ist natürlich cool, weil die können halt einfach nicht weg. Jeder weiß ja, wie das so ist mit Kindern, wenn du irgendwo sitzt und die sind auf einmal weg, dann ist es natürlich Katastrophe, wenn du nicht frei springen lassen kannst.
Ja.
Und ich glaube, das geht tatsächlich sehr gut bei uns. Ja.
Was steht so als nächstes an im Aegis?
Also tatsächlich heute Abend haben wir Jazz Jam, so, also da kommen so alle möglichen Jazzer und Leute aus der Region und machen einfach Musik und man kann einfach kommen, also da gibt es keinen Eintritt oder irgendwas, sondern man geht da einfach hin.
Ja, wie so ein Impro-Abend, die spielen einfach drauf los, oder?
Ja genau, das ist so eine richtige Jam, genau.
Cool.
Die gehen, genau, und da geht's gut ab, also das ist wirklich total schön mittlerweile. Und dann kommt als nächstes die Aegis Büchernacht, das ist am 13.12., das ist ein Samstag. Und da machen wir auf bis um 22 Uhr und es gibt so Wein und Käse und man kann so in aller Ruhe shoppen. Aber das Besondere ist, wir haben immer eine kleine Überraschungsband, die dann mittendrin, so die Uhrzeit verraten wir immer nicht genau und so weiter, die dann sozusagen wirklich so ein Tiny Desk Konzert spielt.
Cool, wie viel Uhr?
Ja, das ist, um wie viel Uhr, genau, ist es noch nicht ganz klar.
Und da ist dann die Grenze schwimmen zwischen Café und Bücherei, Buchladen, oder?
Genau, ja, total.
Kann man da auch von innen immer schon raus und vorne wieder rein, gell, oder?
Ja, also theoretisch kann man tatsächlich auch von innen, aber wir haben so eine ganz alte Feuertür und da ist es so, dass die seit Jahren in der Revision festhängt, weil wir da nochmal eine Genehmigung brauchen von der Feuerwehr. Und wer sowas, also es gibt so witzige Sachen irgendwie, wenn man so in der deutschen Bürokratie festhängt, festhängt, die, dann brauchst du von der einen Behörde die Genehmigung, dass die andere was machen kann, aber die andere kann das erst machen, wenn die andere gesagt hat, dass sie das auch machen würde, wenn sie das gemacht haben und so. Und ich nehme es mittlerweile mit sehr viel Humor und sage einfach so, ja okay, theoretisch kann man durchs gesamte Gebäude innen laufen, aber momentan nicht.
Mal schauen, was nicht ist, kann er noch werden. Du wirst ja noch eine Weile Buchhändler und Gastronom bleiben. Ja. Du hast uns was mitgebracht, wo wir heute noch mal ein bisschen drüber reden wollen, nämlich ein paar Bücher als Empfehlungen für einen heiteren oder auch tiefsinnigen Leseabend. Was hast du uns denn da mitgebracht?
Ja,
also können die Mikros mal so ein bisschen nach vorne drehen?
Genau, ich muss die gleich mal in die Hand nehmen.
Können.
Also, so by the way, muss ich sagen, weil es hier gerade liegt und ich weiß nicht, ob Ralf Krimminger das schon gemacht hat, aber natürlich gibt es ein Buch jetzt out of the Reihe, was man immer verschenken sollte. Und ich meine, es ist ja auch so, mittlerweile vor dem ehemaligen Aquarium gibt es jetzt ja auch einen Gedenkstern à la Hollywood und so weiter. Aber tatsächlich einer der tollsten Bücher, wenn man was über Ulm erfahren will und was Ulm kann, dann ist es Nice Society übers Aquarium, das Gästebuch,
ja,
ganz arg wunderschön ganz gemacht und kuratiert. Das kann ich jedem erstmal generell als Weihnachtsgeschenk empfehlen. Das haben wir natürlich auch da, aber das kriegt man sonst auch überall.
Die Seite mit Freddie Mercury in Ulm, vorher hatten wir sie.
Ja, komplett irre.
Hier. Claudi, Freddie Mercury war in Ulm. Achso, die machen gerade Fotos. Wir sind hier mehrere Leute im Studio gerade, machen eine kleine Party. Ralf ist zufälligerweise auch da. Wir haben gerade über sein Buch gesprochen und es ist tatsächlich jede Empfehlung wert. Und schon in der vierten Auflage mittlerweile, nach 25 Jahre altes Buch. Und
ja,
ohne dieses
Wahnsinn,
Buch würde es, glaube ich, haben wir auch gemutmaßt vorher, weder den Stein noch den Film noch das Theater geben.
Ja, ich glaube, da wäre auch keiner drauf gekommen,
ja, richtig,
zu sagen, so wow, was war hier eigentlich los?
Das hätte sich wahrscheinlich erledigt.
Ja, und, aber es sind halt so Sachen, also die ich halt total spannend finde, gerade so Leute wie Ralf, die dann so eine Pionierarbeit machen, wo am Anfang das vielleicht eine sehr kleine, einen sehr kleinen Kreis irgendwie interessiert und dann geht es halt auf einmal los und manchmal braucht es dann halt 25 Jahre. Aber nein, das muss man mal sagen. Und deswegen werden eben auch Bücher gemacht, dass sowas irgendwie halt auch da bleibt. Naja, also ich habe auf jeden Fall 3 Bücher mitgebracht und die sind so ein bisschen unterteilt in Bücher, die es sehr schwer haben, die aber Leute lesen sollten.
Ja, okay. Da wäre schon ein paar coole Empfehlungen von dir gehabt und auch gelesen, aber es ist schon länger her. Schon lange nicht mehr gelesen, muss ich gerade zugeben.
Ja, dann let's go, Paolo.
Ich versuche es gerade mit Sachbüchern und komme nicht so richtig
weiter. Ja, dann hab ich vielleicht dein Sachbuch gleich dabei.
Ich will kein Sachbuch
dann,
mehr.
Dann sozusagen ein Buch, was wahnsinnig unterhaltsam ist, aber ein Krimi, aber auch komplett politisch und was man super gut verschenken kann.
Hast du die jetzt alle gelesen?
Ja, klar.
Echt?
Ja, also ich rede nie
über Kurze Zwischenfrage, über wie viele Bücher liest du so im Monat?
Also das ist unterschiedlich, weil es natürlich auch aufs Arbeitspensum tatsächlich einfach so drauf ankommt.
Ja,
aber sozusagen, ich versuche schon so diese Grundpace von 4 Büchern in der Woche zu halten.
In der Woche?
Ja, aber es ist ja mein Job. Also ich meine, es ist ein bisschen so, wie wenn jemand Radiomoderator ist und irgendwie für Musik zuständig. Und dann würde man sagen, hörst du Musik so?
Ja, aber das sind 3-Minuten-Songs. Und wie lange liest du an so einem Buch?
Naja, also das ist so, es gibt, also es geht tatsächlich relativ schnell mittlerweile, weil ich mir angeeignet habe, also ich nenne es nicht Querlesen, aber es ist halt professionelles, schnelles Lesen und dann kommt es drauf an, aber das kann man ja sich so ungefähr ausrechnen, wenn ich sozusagen 7 Tage Zeit habe für ein Buch und dann abends, morgens lese und dann habe ich vielleicht 2-3 Stunden und dann bin ich mit 4 Büchern durch, dann kommt es natürlich auch auf die Dicke drauf an und so, aber dann geht da schon ordentlich was.
Genau, also okay, also ich habe dich unterbrochen. Nächstes Buch.
Genau. Also, das Buch, was ich zuerst vorstellen will und was natürlich im Radio muss man das kurz immer beschreiben, weil es ja kein Mensch sonst sieht, hat ein extrem dunkles Cover, hat einen Titel, wo ich verstehe, dass kein Mensch das kaufen wird. Das heißt Schlangentanz, Reise zu den Ursprüngen des Nuklearzeitalters.
Ach ja, es hat was von Krieg, tatsächlich.
Ja, total.
Okay.
Ja, und dann denkt auch jeder, total deppert, das will ich selber nicht lesen, das kann ich nicht verschenken, also was soll ich mit dem Buch? Und das ist ein riesengroßer Fehler, weil Patrick Meaham, der das Buch geschrieben hat, war jahrelang BBC-Korrespondent für den afrikanischen Kontinent. Und der nimmt uns mit, das ist geschrieben wie eine Reisereportage zu den Ursprüngen unserer modernen Zeit, wenn man so will, zu dem Beginn, als unser Nuklearzeitalter anfing. Und wir reisen in den Kongo zu den Uranquellen, wo alles beginnt.
Ich wollte gerade sagen, da geht es dann auch um Landraub und...
Ja, total, aber auch zum Beispiel für was Uran da war, bevor irgendwie Atomspaltung da war. Damit wurde die Farbe Kobalt eingefärbt und es war total günstig. Also Uran war so, haben die so mit Händen gefördert und so. Und dann ging das aber los und es wurde auf einmal spannend, weil das einzig natürliche vorkommende, recht hoch angereicherte Uran ist, also woraus man dann wirklich auch Atombomben oder Atomkraftwerke und so weiter bespielen kann mit. Und er nimmt uns aber auch mit nach Los Alamos. Das ist Indianerreservatgebiet natürlich, wo die erste Atombombe getestet wurde. Und die Hobbit-Indianer haben einen Schlangentanz gehabt, wo sie wirklich sozusagen die Schlangen einmal im Jahr in einer Höhle, richtige Giftschlangen, gegen die Wand werfen und diese und mit diesen Schlangen tanzen. Und das kommt daher, dass alle, auch heute noch, indigenen Ureinwohner Amerikas zeichnen keine Blitze, sondern Schlangen. Und es sind Schlangengötter. Und es ist sozusagen sinnbildlich dafür, mit dem, womit wir eigentlich nicht klarkommen, was wir eigentlich nicht beherrschen, irgendwie ein Mittel zu finden, sich dem bewusst zu werden und sich dieser Angst zu stellen.
Ach, spannend, ja.
Ja, total. Und das ist natürlich so, dass das natürlich auch für unser Zeitalter, in dem wir so merken, dass jetzt ja auch mittlerweile KI und so weiter, uns das alles über den Kopf wächst. Aber das Krasse ist, dass dieses Buch ist einfach geschrieben wie ein Roman. Patrick Mann hat eine unfassbar tolle Sprache und ich kämpfe für dieses Buch, dass das gelesen wird, weil man ist wahnsinnig gut unterhalten, geht unfassbar klug raus. Da sind ganz tolle Anekdoten drin, auch warum mehr Flugzeuge in Afrika abstürzen und so weiter. Was eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, weil die Maschinen sind top, die Piloten sind ehemalige russische Kampfpiloten. Also die können alle fliegen und so weiter. Und dann gibt es ganz absurde Gründe, warum das so ist, die ich jetzt nicht erzähle. Da sollte man dieses Buch lesen. Aber es ist wirklich für alle was, die ein besonderes, außergewöhnliches Sachbuch suchen und sich danach gut unterhalten fühlen. So.
Können Sie kaufen in der Buchhandlung Aegis, by the way.
Ja, eh.
Oder auch woanders.
Genau, also solange es frei, unabhängig und wild ist natürlich, bin ich ein totaler Verfechter davon. Dann einen Krimi, der mich total gerissen hat, Jonathan Coe, Der Beweis meiner Unschuld. Finde ich ja eh schon mal gut, wenn man sozusagen den Beweis seiner Unschuld erbringen kann. Können ja die meisten Menschen wahrscheinlich nicht. Und es gibt so was Besonderes bei den Briten, also er ist britischer Schriftsteller, dass die halt einen irre schwarzen Humor haben, Sachen, die alle anderen irgendwie sich nicht trauen würden zu schreiben. Und dass es immer ganz fein politisch ist, aber aus so einer krassen Distanz. Also sozusagen etwas, was man in Deutschland nicht kennt, was man in den USA nicht kennt und so weiter. Die können über Sachen erzählen, die einen irgendwie alle angehen. Und wahrscheinlich wird es keiner erinnern, Liz Truss. Sagt dir Liz Truss noch was?
Ja, aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang.
Ja, die war ganz genau 90 Tage Premierministerin von England. Und Liz Truss war sozusagen so in diesem Hype dieser ganzen neuen rechten weltweiten Bewegung. Und auch Steve Bannon hat so einen Kongress veranstaltet, um sie zu pushen. Und sie hat dann erstmal gesagt, hey, wir machen alles nieder und hat ein Programm vorgestellt mit England und England wieder nach vorne und so weiter, Great Britain first. Und das Witzige war, da war sie 90 Tage im Amt und in diesen 90 Tagen sind die Börsen und alles komplett, es hat alles nicht funktioniert. Also es war wirklich wie so ein Wasserrohrbruch und dann musste sie zurücktreten. Und dieser Krimi setzt genau da an, in diesem Moment, dass ein Journalist ermittelt eigentlich oder recherchiert, wie Liz Truss eigentlich an die Macht kommt. Und dann kommt dieser Journalist in diesem Buch auf eine ganz merkwürdige Art und Weise um. Und, und zwei junge Frauen begeben sich auf die Reise dahin, was wirklich passiert ist. Und wir steigen halt in dieses England ein, wie es heute ist, in dieses England, wie es mal war, in dieses zu sagen, hey, also das muss ich jetzt mal als Buchhändler sagen, wenn ich ein englisches Buch bestellt habe vor dem Brexit, dann war es innerhalb von 5 Tagen da. Jetzt mittlerweile kann ich sagen, ja, es kann auch 6 Wochen dauern, ich weiß es nicht, es kann am Zoll scheitern und so weiter. Also wenn man wirklich wissen will, wie ist England heute? Wie ist es denn mit der Monarchie? Was wurde aus der Queen? Und warum ist ihr Sohn Charles vielleicht nicht der beste König und so weiter, ist man mit diesem Buch wahnsinnig gut bedient.
Sag nochmal, wie es heißt und wer es
geschrieben hat. Es heißt Jonathan, also von Jonathan Cohn, Der Beweis meiner Unschuld, im wunderbaren Südtiroler, interessanterweise Südtiroler Folio Verlag erschienen. Mega, ja. Ja, und dann das dritte Buch ist eigentlich keine unfassbare Überraschung vielleicht, aber es hat mich tatsächlich in diesem Jahr gerissen. Nelio Biedermann-Lazar. Nelio Biedermann ist gerade 22 Jahre alt, schreibt eigentlich wie Thomas Mann und kommt ursprünglich aus einer aristokratischen ungarischen Familie. Und er macht ein ganzes Jahrhundertporträt auf, in dem er eben diese Familiengeschichte erzählt, und diese ganze Ungarn-Geschichte fließt da rein. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass viele Leute die Geschichte Ungarns nicht so unbedingt in der Schule hatten, und wenn dann sozusagen, als die Leute irgendwie beim Mauerfall sich in die ungarische Botschaft geflüchtet haben, aber sozusagen dieses Ungarn vor 100 Jahren ist schon komplett irre. Und nicht zu Unrecht wird das eben auch mit Thomas Mann, die Buddenbrooks, verglichen, und wer jetzt gleich denkt so, ja hey, wenn ich Thomas Mann höre und so weiter, das ist ja dann irgendwie so krasse Hochliteratur, das kann auch kein Mensch lesen, dann nein, 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 so ist das nicht. Es ist ein unglaublich leicht zu lesendes Buch, und in einer Sprache, in der man sich, ich will jetzt nicht sagen wie Pudding, aber sagen wir mal, wie in einen richtig guten Ulmer Lebkuchen reinlegen könnte oder die berühmte Butterbrezel, wenn die richtig toll ist und wirklich, wenn man, also ich habe eine Zeit lang in Hamburg gelebt, wenn man weiß, was eine schwäbische Butterbrezel ausmacht, im Gegensatz zu einer nordischen, dann ist dieser Reinlegen-Vergleich gar nicht so falsch. Also es ist wirklich ein fantastisches Buch.
Und der ist wirklich 22?
Ja, der ist irre jung.
Ja? Glaubst du, der hat es wirklich selber geschrieben?
Ja, total. Also ich meine, klar, das ist schon eine große Thematik, die jetzt so langsam rollt. Was sind KI-Texte? Wird es so sein, dass Autorinnen und Autoren ersetzt werden und so weiter? Aber am Ende des Tages, ich glaube, jeder, der mal ChatGPT ausprobiert hat, ist irgendwie auch wahnsinnig enttäuscht, was es nicht kann.
Ja, ich habe jetzt ein Interview gehört tatsächlich mit einer Übersetzerin, die fremdsprachige, also englische, französische, keine Ahnung, Bücher ins Deutsche übersetzt, und die kriegt mittlerweile ein vorab KI-übersetztes Ding und muss da dann nochmal drüber gehen. Und das ist ja noch viel schlimmer für sie, und sie braucht länger und kriegt weniger Geld, als wenn sie es gleich selber übersetzt hätte. Das ist schon irgendwie gruselig, was da alles passiert, aber ist, glaube ich, nochmal irgendwie ein anderes Thema. Rasmus, vielen Dank für die Buchvorstellungen.
Ja, super gerne.
Ich glaube, wir gehen jetzt Glühwein trinken einfach, oder?
Ist ja eine saugute Idee. Ja. Superschön.
Ja, danke, dass du da warst.
Hey, vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Schöne Weihnachtszeit.
Ja, geht zu Eggis, kauft Bücher, geht genau in jeden Buchladen, das Buch lebt.
Genau, und geht vor allem, also das ist mir schon wichtig zu sagen, geht vor allem in die Innenstadt und schaut einfach nach den kleinen Läden, weil, das muss man einfach sagen, ich glaube, wir finden das alle toll, so eine lebendige, total schöne Innenstadt. Wir freuen uns, wenn wir auf den Weihnachtsmarkt gehen und so weiter. Wir freuen uns, wenn es leuchtet und alles Schönes, aber es ist halt nicht so selbstverständlich, weil von irgendwas müssen die Leute halt auch leben und die Läden betreiben. Also, hey, lieber mal einen Klick weniger und einmal mehr in die Stadt.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3